Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil Let's Dive Into. Wenn man es andersrum sagt, macht es mehr Sinn. Let's Dive Into Resident Evil. Wir haben beim letzten Mal über das Kapitel 10 geredet. Ein Kapitel voller Labyrinthe, Rätsel und Horrorpassagen. Und nun, nachdem Ashley ein weiteres Mal entführt wurde von Verdugo, der rechten Hand von Salazar, übernehmen wir wieder die Kontrolle über Leon im Kapitel 10. Und über das rede ich heute mit Laurin wieder mal. Hallo, Laurin.
Hallo, Sebi.
Das Kapitel beginnt ja erstmal noch gar nicht damit, dass wir die Kontrolle über Leon übernehmen, sondern erstmal startet wie jedes Kapitel eigentlich mit einer Cutscene. Und diesmal gehen wir weg von Leon und hin zu Ada Wong, die einen Anruf, Anruf, weiß ich nicht, wie man das sagt. Sie wird über ihr Walkie-Talkie halt kontaktiert. Und wie wir sehr früh schon erfahren und wie natürlich Resident Evil 4 Veteranen wissen, redet sie mit Wesker, der mehr oder weniger sagt so, hey, lass Leon ruhig am Leben, passt für mich, ne, solange er für dich nützlich ist, ist alles gut. Und sie sagt, ja, der ist ein braves Hündchen, den können wir benutzen für unsere Pläne, so ungefähr. Und sie sieht dann quasi, wie Ashley von Verdugo weggetragen wird, also genau das, was gerade noch im Ende von Kapitel 9 passiert ist, beobachtet sie und kann Leon danach, nachdem wir wieder zu ihm wechseln, gleich mal die Information geben, wo er jetzt quasi hin muss. Das ist so ein bisschen der nächste Punkt, den Leon jetzt hat für seine Reise, die ihm jetzt bevorsteht in Kapitel 10.
Mir ist heute aufgefallen, nachdem ich das Kapitel nochmal gespielt habe und jetzt natürlich das Separate Ways DLC rausgekommen ist, dass Ada das Kostüm anhat, das du ihr anziehst fürs DLC, für diese Cutscene.
Was?
Ja, ich habe ihr dieses chinesisch-inspired Dress angezogen und genau, das trägt sie jetzt auch in den Cutscenes, was ich sehr cool finde.
Genau.
Und dazu kommt auch noch, dass sie das aber nicht übertragen haben auf dieses Walkie-Talkie-Bildübertragungs, was auch immer. Da trägt sie immer noch ihren klassisches Outfit.
Aber stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Jetzt im Ada Wong DLC gibt es ja nicht nur Outfits für sie, sondern auch für Luis und ich glaube sogar für Wesker, wenn mich nicht alles täuscht. Und man kann das im Menü auswählen und das überträgt sich, wie du schon gesagt hast, auch ins Hauptspiel. Das ist nur ein Gimmick, das macht nicht wirklich was. Aber wenn man unbedingt will, wenn man so ein Original Resident Evil 4 Purist ist, kann man jetzt für seinen Leon Playthrough vom Hauptspiel Ada in ihr Drachenkleid stecken. Dann hat sie das in den Cutscenes auch immer an. Why not? Finde ich nett. Ein nettes Detail auf jeden Fall.
Ja, ich meine, so viel wie ich das Original gespielt habe, hat es mich natürlich auch sehr gefreut, dass du diese alten Kostüme anziehen kannst, was ich dann auch gemacht habe. Und auch diesen alten Soundpack benutzen kannst. Das heißt, diese ganzen du öffnest eine Schatzkiste und diese ganzen Soundeffekte sind die klassischen. Und ja, das macht mir schon ein bisschen Freude, muss ich zugeben. Und auch wenn ich Leon tatsächlich am coolsten finde in diesem Raccoon City Outfit, wo er diese Bomber Souvenir Jacket mit dieser großen Stickerei am Rücken anhat und dazu noch ein Beanie, irgendwie gefällt mir das. Genau, so läuft mein Leon aktuell rum.
Hast du das Resident Evil 2 Remake Outfit, das Raccoon City Polizei Outfit freigeschaltet?
Ich glaube schon, ja.
Das habe ich tatsächlich noch nicht. Da muss man ja, das ist jetzt auch gar nicht so schwer, aber halt ein bisschen zeitaufwendig. Wenn mich nicht alles täuscht, muss man da, glaube ich, mit jeder Figur, auch den neuen DLC-Figuren im Mercenary-Modus, immer Rang S plus oder S oder so oder besser schaffen. Und dann kriegt man das.
Dann habe ich sicher nicht.
Ah ja, genau. Das ist über den Ada Wong DLC dazugekommen. Habe ich auch noch nicht die Muse gehabt, das freizuspielen, weil ich finde den Mercenary-Modus schon lustig. Aber er ist fast ein bisschen zu leicht geworden, finde ich, im Vergleich zum Original. Und das macht ihn auch ein bisschen monoton auf Dauer. Ist schon total lustig, wenn man jetzt mit dem neuen Wesker-Charakter oder sowas mit seinen super Matrix-Kräften sich durch die Gegnermassen prügelt. Aber das macht man halt ein, zwei Mal und dann ist es irgendwie auch nicht mehr so schön. Aber ja, werde ich vielleicht noch irgendwann machen, dass man den Original-Polizei-Leon bekommt. Ich finde es schade, ja, dass der DLC nicht den Plugger-Removal-Laser ins Spiel hinzugefügt hat. Den gab es ja auch in der Original-GameCube-Version nicht. Insofern ist das vielleicht eh jetzt... Also das kam auch erst nachträglich dann mit der PlayStation oder der PC-Version ins Original Resident Evil 4, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Aber trotzdem ist das halt eine lustige Waffe, die einfach alle Gegner im Bildschirm sofort auf einen Schuss tötet. Schade, dass die nicht noch irgendwie ins Remake ihren Weg gefunden hat. Die war schon lustig
im Original. Wer weiß, vielleicht kommt dann noch mal so ein Secret-Update irgendwie. Ich glaube nicht.
Aber ich glaube auch nicht, cool, aber cool wär's. Ja. Ich hätte ja noch viel mehr DLCs genommen. Also ich finde schön, dass die Separate Ways gemacht haben und den ja auch gut gemacht haben. Aber so ein Louis-DLC, finde ich, hätten die ruhig auch noch machen dürfen. Das wäre auch cool gewesen. Aber gut.
Ich denke auch, ja. Ich finde es eh beeindruckend, wie gut dieses Remake geworden ist, wenn du das Original kennst. Im Prinzip haben sie so viele Sachen gut übernommen und so viele Sachen aber auch schön neu dazu gemacht, dass es rundherum doch ein ziemlich gutes Package geworden ist. Ja. Und ja, das macht dann Spaß.
Ich finde es auch total cool. Ne, die haben es irgendwie geschafft, dass das Remake so anders ist und sich so anders spielt und so anders auch gewichtet ist, dass es das Original jetzt nicht irgendwie ersetzen will oder so. Na, das steht schon noch irgendwie für sich als eigenständiges Spiel. Aber es ist halt eine neue, coole Interpretation, die für sich genommen halt auch wirklich genial ist. Das ist jetzt nicht so revolutionär, wie das Original früher war. Aber es ist halt trotzdem einfach ein verdammt gutes Spiel geworden. Mit genug Referenzen und wiedererkennbarem für Fans, aber halt trotzdem für ein neues Publikum. Die haben das schon sehr gut gemacht. Ich hätte es echt nicht für möglich gehalten, dass es so gut wird. Ich war sehr kritisch, weil ich mir dachte, Resident Evil 4 braucht kein Remake. Das ist immer noch gut und die können es nur schlechter machen. Aber nee, die haben das schon sehr, sehr, sehr gut hinbekommen. Kann man überhaupt nichts sagen.
Ja, finde ich auch. Genau, so, zurück zum Kapitel.
Genau, kommen wir zu Kapitel 10.
Das fängt ja jetzt damit an, dass wir jetzt aus diesem Käfig rauskommen mit Leon. Und dann durch diese Tür, die wir ja im Kapitel 9 geöffnet haben, bevor wir angefangen haben, mit Ashley zu spielen, weiterkommen und schauen können, wie wir, also entweder wir gehen nach links gleich weiter zu dahin, wo wir eigentlich hin sollen, oder wir gehen nach rechts und schauen uns alles an, wo Ashley vorher lang gegangen ist.
Ja, es gibt ja sogar noch, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, gibt es ja sogar noch ganz viele Möglichkeiten, die man jetzt plötzlich hat, denn man startet ja wieder in dem Rätselraum, in dem man letztens diese drei Rätsel gelöst hat. Also dieses eine Essensrätsel und dieser Kampf in der Galerie und der Kampf gegen die Ritterrüstungen. Und da kann man sich jetzt wieder frei umsehen, falls man irgendwas vergessen hat, auch nochmal das Medaillenrätsel lösen und zurück zum Händler. Man kann aber tatsächlich von da aus jetzt schon nochmal sehr viel weiter zurückgehen. Und die alten Gebiete wie das Labyrinth und die Schlossmauer und sowas, die wurden alle mit neuen Gegnern bestückt und teilweise sogar neuen Apparaturen wie irgendwelchen Leitern, damit man auch wirklich jetzt bei der Mauer zum Beispiel von vorne nach hinten, also vom Ende zum Anfang nochmal zurücklaufen kann, falls man irgendwas übersehen hat. Ich glaube nicht, dass auf der Mauer jetzt irgendwelche neuen Schätze dazugekommen sind, aber die haben die tatsächlich nochmal so ein bisschen umdekoriert und mit neuen Gegnern bestückt, damit man, wenn man nochmal zurücklaufen will, um das zu holen, was man vergessen hat, nochmal ein bisschen ein neues Erlebnis hat. Also die haben da schon sehr viel nochmal gemacht, auch in den hinteren Bereichen, was ich echt interessant finde. Ich bin da auch nochmal sehr viel erkunden gegangen und habe auch nochmal ein paar Schätze geholt, die ich vergessen hatte. Ich meine, es gibt sogar mindestens einen Schatz, den man erst jetzt holen kann, aber da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, wie das ist. Oder ob man den vielleicht sogar dann erst später mit Ashley wiederholen kann. Ich glaube, das bringe ich jetzt durcheinander. Aber Man findet jetzt auch zum Beispiel Ritterrüstungen, die ja jetzt im vorherigen Kapitel erst eingeführt wurden, an vorherigen Orten wieder. Wenn man zum Beispiel in den Buchdruckraum zurückgeht, wo man dieses komische zweiseitige Tafelrätsel lösen kann, wo man Ada trifft, da fangen jetzt diese Ritterrüstungen, die damals schon in den Raum standen, an zu leben und attackieren dich. Also ist echt ziemlich cool, finde ich, wie sehr die Burg, alles, was man jetzt nochmal bereisen kann, nochmal so ein bisschen neu bestückt haben. Und das lohnt sich wirklich, da auch nochmal zurückzugehen, weil man ganz viele neue Gegnerkonstellationen plötzlich trifft. Finde ich ganz cool, aber sehr alles gut. Rein optional quasi.
Ich habe es tatsächlich noch nicht so weit backgetrackt. Also ich glaube, ich bin direkt immer straight in diesen Raum gelaufen, wo Ashley vorher noch unterwegs war, aber es weiter zurück, glaube ich, bin ich nie gegangen. Stimmt, da gibt es ja auch dann hinter dem Händler die Bahn, über die wir gar nicht geredet haben, die ja aus dem Resident Evil Original auch ist, aber in dem Fall irgendwie so ein bisschen useless.
Ja, es ist das wirklich ist einfach so ein Gimmick. So, genau, man kann jetzt mit der Bahn ein ganzes Stück nochmal zurückfahren. Man hat doch jetzt auch zum Beispiel, genau, das waren die Schätze. Jetzt weiß ich es wieder. Ich sehe es gerade in meinen Notizen, ich habe es mir eh aufgeschrieben. Man findet ja bei den Rittern erst den Würfelschlüssel. Und man kann jetzt zum Beispiel zurück in die Eingangshalle, kurz vor dem ersten Verdugo-Kampf, der mit den Klauen, wo zum Beispiel so ein Kästchen mit so einem Würfelschloss steht. Also es gibt jetzt eben viele so Schätze, die man stehen lassen musste, die man jetzt öffnen kann. Genau. Also wenn man es wirklich so 100% will, das Ganze, dann lohnt es sich an der Stelle jetzt nochmal backtracken zu gehen, wenn man will.
Ein Achievement, das ich tatsächlich noch nicht habe, ist, alle Schätze im Schloss zu finden. Wahrscheinlich, weil ich dann halt einfach nicht mehr so weit zurückgegangen bin.
Genau, wahrscheinlich. Ja. Aber das finde ich ganz schön, ne? Es gibt viele Leute, die mögen das nicht. Die finden auch zum Beispiel Michael, mit dem ich ja schon über die Dorfpassagen geredet habe, der ist kein Fan von diesen optionalen Händlermissionen. Aber ich finde das alles so schön in das Spiel eingeflochten und eigentlich nie nervig und immer cool. Und ich mag auch hier dieses optionale Backtracking. Also ich bin da ein Fan davon. Weil man muss es ja nicht tun. Es ist optional. Die haben sich Mühe gegeben, das neu zu bestücken. Finde ich total großartig.
Ja, ich finde auch, das ist wirklich schön gemacht. Und genau, solange man nicht gezwungen wird dazu, ist es ein schönes Gimmick auf alle Fälle. Genau. Aber ich, wie gesagt, habe das noch nicht gemacht. Ich laufe immer gleich in rechts rüber und schaue, dass ich alles abräume, was Ashley liegen gelassen hat. Und gleich, wenn du wieder zurück in die Bibliothek kommst, kannst du mit dem Würfelschlüssel auch dieses Assault Rifle aus diesem Tresor holen, das da an der Wand hängt. Und hast dann, wie du schon im letzten Teil gesagt hast, die Möglichkeit, das Rifle zu kriegen, ohne es beim Händler bezahlen zu müssen.
Das ist aber auch echt interessant, weil ich habe schon gesagt, dieses ganze Backtracking, und da kann man viel Zeit damit verbringen, ist rein optional. Aber auch diese Ritterrüstungsraum, also dass man jetzt nochmal in dem Bereich zurückgeht, wo man im letzten Kapitel Ashley spielen musste und jetzt mit Leon sehr viel offensiver reingehen kann und die Ritterrüstungen wegballern kann, auch das ist ja alles komplett optional. Das musst du ja nicht tun, aber du kannst es machen, wenn du hast dann eine Händlermission, dass sich irgendein besonders gefährliches Monster da unten im Keller verbirgt und du hast mit Ashley ja schon gesehen, okay, es gibt hier Schätze, die kann ich noch nicht holen. Es gibt hier Sachen, mit denen kann ich nicht interagieren. Aber ansonsten könntest du auch gleich straight weitergehen. Also dieses Kapitel ist irgendwie gefühlt zu 80% optional, witzigerweise.
Stimmt, ja.
Ich gehe natürlich auch immer gerne in den Ritterrüstungskeller. Da gibt's viele coole Sachen zu holen.
Genau. Und wie du schon vorher gesagt hast, so einen optionalen Bosskampf gegen diese goldene Ritterrüstung, die wir so auf dem Weg in diesen Insignienraum schon gesehen haben. Und ich muss sagen, diese optionalen Bosskämpfe, die machen das Spiel schon auch irgendwie ein bisschen spannender noch. Also ich habe da echt immer Bock drauf. Und auch wenn du mal so einen Speedrun machst oder so, dann hast du die Option, dass du da einfach die nicht machst und dich nicht damit aufhältst. Aber es macht immer Spaß, da nochmal reinzugehen. Also und es ist auch so vom Gegnerdesign, diese Special-Bosse, die sind ja dann auch immer noch was Besonderes, sind jetzt nicht irgendwie nur Standardgegner mit mehr HP, sondern es ist einfach, ja, da ist nochmal richtig schön Mühe reingegangen und man merkt es auch und es macht Spaß.
Finde ich auch total cool. Da gibt es ja in jedem großen Gebiet, also so Dorf, Schloss und Insel, gibt's ja einen dieser optionalen Superboss-Gegner. Im Dorf war es ja der Wolf. Da habe ich damals, als ich mit Michael über die ersten Kapitel geredet habe, schon erzählt, dass der mich ganz schön fertig gemacht hat in meinem Profi-Run. Vor allem deswegen, weil ich in den alles, was ich an Munition hatte, reinstecken musste. Und direkt danach kam der Häuser-Belagerungskampf. Wirklich ziemlich gemein von der Reihenfolge her aneinandergesetzt, die beiden Stellen. Und jetzt kann man eben in dem Keller gegen eine riesige goldene Ritterrüstung kämpfen, die ja bei Ashley schon so ein bisschen angeteased wurde. Und das Gemeine ist, der kommt nicht alleine, sondern hat noch zwei kleine Standardrüstungen als Begleitung. Man kämpft in dem Raum, wo Ashley schon gegen die ganz vielen Ritterrüstungen sich eben da zur Wehr setzen musste. Und das war wirklich ein harter Kampf, weil diese goldene Ritterrüstung im Gegensatz zu den silbernen lässt sich nicht so einfach durch Messerkonter in die Knie bringen. Man kann die Angriffe von dem auch mit dem Messer abwehren, aber dann kriegst du nur keinen Schaden. Es ist nicht so wie bei den kleinen Rüstungen, dass die gleich in die Knie gehen und du die Helme abschlagen kannst, sondern die goldene Ritterrüstung hat wirklich quasi nur hinten am Rücken, unterm Kopf, hängt so ein bisschen was von dem Parasiten raus und das ist die einzige Schwachstelle. Ansonsten frisst die extrem viel Munition, zumindest da in meinem ersten Profi-Run, bis die einmal in die Knie geht oder gar den Helm verliert. Und das war schon ein ziemlich krasser Kampf. Da bin ich tatsächlich auch einmal gestorben bei dem Ganzen. Und erst beim zweiten Mal habe ich es geschafft, mich da dann durchzuboxen. Und das auch nur, weil ich dann quasi, nachdem ich schon einmal gestorben bin, nach einem echt langen Kampf gelernt habe, dass es hier durchaus Sinn macht, dass ich zu meiner Broken Butterfly greife, die ich eigentlich sehr sparsam einsetze, und habe dann nach ein paar Schrotflintenschuss habe ich dem dann mit der Broken Butterfly quasi wirklich den Helm vom Kopf geschossen und somit die Schwachstelle freigelegt, und dann konnte ich tatsächlich alle drei mit einer Blendgranate One-Hit killen. Also wenn dann mal die Schwachstelle auch bei der goldenen Rüstung freigelegt ist, dann ist sie ein ganz normaler Gegner. Man kann sie One-Hit killen mit Blendgranaten, alles easy, aber bis dahin, das war schon ein harter Kampf. Ich hatte da echt Probleme.
Ja, ich bin gleich mit der Broken Butterfly reingegangen und das hat es so viel leichter gemacht, weil die Broken Butterfly schießt tatsächlich von den normalen Rüstungen den Helm auf einen Schuss runter, und im Prinzip hatte ich 4 Schuss und zum Glück auch 4-mal getroffen, und genau, dann waren die, ach, und ich habe eine Heavy Grenade als erstes reingeworfen, als die drei noch zusammenstanden. Und dann mit der Broken Butterfly nach, das war tatsächlich ein sehr, sehr einfacher Kampf, aber wie gesagt, ich habe es auch auf Standard durchgespielt gerade, und das ist natürlich kein Vergleich zum Profi-Run.
Ja, das war bei weitem nicht die schwerste Passage, die ich in meinem Profi-Run erlebt habe. Ich habe ja schon drüber geredet, dass ich in der Hausbelagerung echt verzweifelt bin. Und auch der Bürgermeister-Boss-Kampf war gar nicht so leicht. Den musste ich wirklich erst lernen und verstehen, damit ich den schaffen konnte. Da hatte ich schon mehr Probleme. Aber das war schon auch ein guter Bosskampf, würde ich sagen. Nicht frustrierend, aber auch nicht leicht. War schon cool. Und dem goldenen Riesenritter mit der Broken Butterfly den Helm wegschießen war schon auch sehr befriedigend. Das fühlt sich schon gut an, weil man da wirklich schönes Trefferfeedback auch kriegt. Das ist schön gemacht, doch. War schon ein cooler, optionaler Miniboss.
Finde ich auch, ja. Hat Spaß gemacht, und dann hat man da auch alles ausgeräumt. Also ich meine, das war es dann tatsächlich mit allen Dingen, die man so finden kann. Da gibt es noch im ersten Stock, da wo man diese Insignie einsetzt in das Bild, nochmal so ein Schatzkästchen, wo diese schwarze Marmorkatze drin ist, wo man die Edelsteine einsetzen kann. Aber das war es dann auch schon mit dem ganzen Backtracking-Part da.
Ich habe gemeinerweise nach dem Bosskampf erst festgestellt, dass ich mit Ashley einen Schatz übersehen habe. Nämlich genau den, von dem du in der letzten Folge auch geredet hast, nachdem man quasi vor den Ritterrüstungen flieht und die in so eine blaue Lampe leuchtet und dadurch auch den Gang versperren, kann man um so einen Raumtrenner rumgehen und da ist dann so ein Kästchen oder so eine Truhe. Und das habe ich mit Ashley komplett übersehen und wollte da mit Leon hin, aber Leon kann nicht durch diese versteinerten Ritterrüstungen durchkriechen. Mit dem ist man da quasi in dem Raum gefangen, mehr oder weniger. Man kann nicht runter in diese Krypta, wo Ashley war, und somit war der Schatz für mich nicht mehr zugänglich, und das war sehr frustrierend in dem Moment, weil ich ja extra nochmal gebacktrackt bin, weil ich ja mit der Intention reingegangen bin, dass ich alles hole mir im ersten Playthrough gleich, und da sind meine Pläne des 100% Dozent Schätzelutens gescheitert in dem Moment.
Glücklicherweise ist jetzt auch kein nichts super Besonderes. Ich glaube, das ist ein bloßen
irgendein so Edelstein.
Gelber, oder sowas. Runder, genau, gelber, runder Edelstein, mehr war es nicht. Aber ich verstehe es. Es ist frustrierend, wenn einem genau der eine fehlt, damit total man da die 100% aller Schätze.
Ja, total mitnimmt. Mies. Ich hatte zum Glück übrigens noch von meinem Loot-Passagen bin ich nämlich auch noch mal bei dem Burgbrunnen vorbeigelaufen und habe noch mal die ganzen Fische, die wieder respawned sind, eingepackt. Die haben mir in dem Kampf auch echt gut als Heilmittel noch geholfen. Die konnte ich echt brauchen.
Das glaube ich. Sehr gut.
Genau, dann ist der optionale Bereich quasi auch schon abgeschlossen und dann kann man oder dann macht Sinn, dass man auch mal den Hauptweg weitergeht, den man eben auch von Anfang an gleich gehen könnte, wenn man will. Da spart man sich, wenn also wirklich, glaube ich, mindestens eine halbe Stunde Spielzeit, wenn man alles backtrackt oder sogar mehr.
Ja,
wenn nicht sogar mehr.
Genau. Und dann gibt's sehr inspiriert vom Original einen kurzen Gang, bevor man in diesen Ballsaal kommt. Und wie auch im Original springen dann einem das erste Mal die unsichtbaren Insektengegner an. Und wenn man weiß, wo, dann sieht man die aber auch schon an der Decke hängen. Also die waren, glaube ich, im Original ein bisschen besser getarnt. Aber wenn man nicht sehr darauf achtet, dann übersieht man die trotzdem super schnell.
Ja, im Original konnten die ja wirklich, also da waren die halt einfach wirklich unsichtbar, transparent. Man hat da nur so ein bisschen schemenhaft so Dampf gesehen und die Augen haben geleuchtet. Ich glaube, im Ada Wong DLC vor allem haben sie das dann auch nochmal so ein bisschen nachempfunden. Aber im Hauptspiel ist es tatsächlich so, dass die wirklich relativ gut getarnt einfach die Farbe des Untergrunds annehmen, auf dem die sitzen. Manchmal funktioniert es nicht so ganz, dann stoßen die, heben sich so ein bisschen ab, aber ab und zu sind die echt gut getarnt. Und hier öffnet man eben diese Tür und überall wachsen schon so ganz weirde, pilzartige Strukturen, die man auch noch nie gesehen hat. Ich habe das in dem Moment noch nicht wirklich mit den neuen Gegnern, mit den Navistador in Verbindung gebracht, aber ich dachte mir schon so, okay, hier ist jetzt irgendwie was anderes auf jeden Fall, was Neues, das kennen wir noch nicht. Und dann springt eben so hinter so einer Pilzstruktur der erste Gegner einen an. Die werden auch sehr plötzlich eingeführt, die kriegen nicht irgendwie eine Cutscene oder so, sondern bam, springt einer aus dem Schatten und los geht's. Und das ist so ein bisschen die Einführung. Ich glaube, da kommen 3, 4, vielleicht 5 von denen, man läuft so eine Treppe hoch und dann ist erstmal wieder Schluss. Aber da ist so der erste Kontakt erstmal mit diesen Insektendingern. Ich habe mich sehr gefreut, die wiederzusehen. Sehr nervige Gegner im Original, aber trotzdem immer wieder schön, so alte Bekannte in neuem Remake-Gewand zu sehen.
Ja, ich fand's auch super schön, die wiederzusehen. Und auch nachdem der erste Schreck erstmal rum war und man merkt, dass die gar nicht viel aushalten, dass wenn da zwei gut gesetzte Treffer, wenn die enttarnt sind und wenn sie getarnt sind, dann reicht eigentlich ein Treffer, dass die erledigt sind. Das ist dann, es macht es schon leichter, aber man merkt auch, man hat so ein bisschen das eingeimpft vom Original noch, dass man die schauen muss, dass die nicht über einem Abgrund sind, wenn man sie abschießt, damit man ja die ganzen Smaragde, die sie droppen, einsammeln kann. Ja. Aber dieses Mal werden leider weniger Smaragde, mehr Geld einfach nur gedroppt, mehr Gold. Was ich ein bisschen schade finde, weil das im Original schon so ein Highlight war, wenn du einfach wirklich die Taschen voller Gemstones kriegst.
Das stimmt. Die waren da schon ein sehr guter Ort, um diese Edelsteine zu farmen. Aber sie sind immer noch ziemlich gute Loot-Gegner auf jeden Fall. Man kann sich so oder so die Taschen echt voll machen. Und sie droppen ja immer noch ziemlich viele Edelsteine. Vor allem die blauen und die roten kann man sich schon ziemlich anhäufen, wenn man die fein säuberlich kaputt macht. Und man trifft ja wirklich noch mehr als genug, wenn man dann wirklich diesen Ballsaal betrifft. Man findet vorher noch kurz eine Notiz von einem Wissenschaftler namens Uriate, der für Salazar Experimente gemacht hat und der beschreibt, wie er diese schwarze Flüssigkeit, die schon öfter ja aufgetaucht ist, die so ein bisschen mysteriös ist, von schwangeren Frauen in den Uterus injiziert hat und dadurch haben sich die Embryos zu so Plagger-Mensch-Hybriden verwandelt. Also das sind nicht irgendwie infizierte Wesen, sondern wirklich im Grunde so Hybridwesen aus Plagger und Mensch. Und na, da wird schon so ein bisschen diese bizarre Stimmung gesetzt für den nächsten Raum, den man gleich betritt. Denn dann kommt man quasi ins Nest dieser Kreaturen. Ein großer Ballsaal, die Decke ist teilweise eingestürzt, ein großer Spalt im Boden. Wenn man den betritt, ist erstmal alles ruhig und man kann schon ahnen, dass man hier die nächste Kampfarena betritt, aber am Anfang ist noch gar nichts. Und je mehr man sich in den Raum vorwagt, desto mehr getarnte Insekten springen plötzlich von den Wänden, kommen aus irgendwelchen Ritzen aus dem Boden rausgeflogen plötzlich. Sie können eben nicht nur krabbeln, sondern auch fliegen und können nicht nur am Boden, sondern auch an den Wänden krabbeln. Und das ist, finde ich, wirklich ein sehr stressiger Raum, weil diese Viecher sind einfach immer und überall. Und teilweise checke ich wirklich nicht, wo die herkommen, aber immer wieder ist plötzlich einer hinter dir. Du zielst gerade auf einen, weil du siehst schon so schemenhaft, aha, da hat sich einer versteckt, der will mich gleich anspringen, den schieße ich jetzt weg. Und du zielst gerade und dann fällt dir wieder einer in den Rücken. Es ist schon ein sehr verwirrender Raum irgendwie, wo man sich am besten, habe ich nachträglich gelernt, entweder sehr langsam durchkämpft oder einfach durchrennt, wie es oft ist. Aber bei meinem ersten Playthrough wusste ich das halt noch nicht und bin sehr oft einfach plötzlich umzingelt gewesen von den Dingern. Die sind auch im Remake wieder sehr nervig. Aber ich finde nicht mehr ganz so nervig und gefährlich wie im Original.
Das stimmt. Ich bin normalerweise bei sowas immer super vorsichtig. Aber noch kurz zu dem vorherigen Raum. Da hat man auch das erste Mal die Möglichkeit, dass man sich diesen Clock Tower einmal anschaut. Da gibt es ein Fenster, wo man durchgucken kann. Und was mir heute beim Spielen aufgefallen ist, vorher auch noch nie gemerkt, da gibt es am Ende vom Raum einen ausgestopften Hirsch an der Wand hängen. Und der hat ein Nest auf dem Kopf. Und du kannst dieses Nest runterschießen. Da ist ein Ei drin. Ich weiß nicht, was ich damit soll, ob das irgendeine Mission ist oder so. Ich habe es jetzt einfach mal im Inventar gelassen und mal gucken. Aber es ist irgendwie so random, dass da einfach nur ein Ei in einem Hirschgeweih hängt.
Das ist witzig. Ich weiß nicht, ob ich das jemals gesehen habe, ehrlich gesagt. Keine Ahnung.
Ich bin durch den Raum auch schon so oft durchgelaufen und jetzt das ist mir das erste Mal aufgefallen. Genau, aber ja, eben eine Taktik ist auch im Alten schon gewesen und jetzt im Neuen auch, da durchzugehen, ganz langsam, immer so Schritt für Schritt, dann die Wände abzusuchen. Okay, siehst du wieder irgendwie was, was da nicht hingehört? Einfach mal so vorsichtshalber drauf schießen, ist immer eine gute Taktik. Und und so kommen wir auch relativ verletzungsfrei durch diesen ganzen Raum. Aber ja, manche laufen dir einfach schon entgegen. Da kannst du einfach nichts machen.
Es gibt auch wirklich so Triggerpunkte, ne, die man betritt und in dem Moment kommen dann wieder drei aus irgendeiner Spalte raus und so. Man lernt den Raum, wenn man es öfter durchspielt, dann schon so ein bisschen kennen und weiß schon, wo jetzt aus welchem Grund welche Gegner spawnen. Und wenn man ein Scharfschützengewehr dabei hat, gerade dann beim zweiten Playthrough mit Wärmesensor, kann man schon von der Galerie oben sehr schön ganz viele wegsnipen. Kann man sich schon leichter machen. Aber ist auf jeden Fall beim ersten Mal ein sehr unübersichtlicher Raum. Vor allem, weil durch die ganzen Trümmer und so weiter und auch irgendwelche so Holzvorschläge, Anschläge, wie auch immer das heißt, die da gemacht wurden, ist der Raum so ein bisschen wie so ein kleines Labyrinth, das in so zwei Strahlen auf zwei so Galerien führt, wo jeweils ein Hebel ist, die man beide drücken muss, damit sich das große Tor öffnet. Und da muss man sich halt quasi durchkämpfen. Und es ist auch manchmal, also beim ersten Mal war es für mich auch so ein bisschen verwirrend, weil ich wusste dann gar nicht, wo ich hin muss. Weil für den zweiten Hebel muss man erstmal so U-förmig quasi von der Treppe, von der man ursprünglich kommt, zurück und unter der Treppe durch. Da ist so ein Durchgang und dann eine Leiter hoch. Das war alles ein bisschen verwirrend. Vor allem, wenn man umzingelt ist von Insekten, die sich tarnen können und fliegen können und echt nervig sind.
Es macht echt Spaß. Also ich mochte den Raum ganz gerne, vor allem wenn du da auch langsam verstehst, was hier passiert und wenn du dich da langsam durchbewegst und siehst, ach, was ist denn hier für ein grauer Haufen am Rand? Ja, ist dann meistens doch ein getarnter Gegner. Und es macht dann Spaß, wenn man das so sehr vorsichtig mit möglichst wenig Munition einfach durchkommt.
Man findet ja sogar schon so ein kleines Gitter, durch das man durchgucken kann mit einer Tür, die man aber noch nicht offen öffnen darf. Das ist ein Bereich, zu dem kommt man dann später erst. aber hier wird quasi schon so ein bisschen vorgeshadowt, dass man da später mal hin kann und die Tür von der anderen Seite öffnen kann, um nochmal backzutracken. Aber aktuell kann man damit noch nicht wirklich was machen.
Bestimmt, das Händlerfeuer sieht man da dann auch schon.
Genau, gemeinerweise. Ne? Man sieht schon die lila Flamme und denkt sich, oh Gott, bitte lass mich da hin. Ich will raus hier, aber es geht nicht.
Ich will doch nur einen Erste-Hilfe-Spray.
Ja, genau. Genau. Wenn man den Raum dann hinter sich gelassen hat, dann kommt man erstmal in so einen kleinen Außenbereich. Da hält dann Salazar wieder mal über seine Lautsprecheranlagen so einen kleinen Monolog. Und da ist nochmal so eine kleine nette Referenz zum Original Resident Evil 4 auf diesem Platz. Weil im Original Resident Evil 4 war es ja auch so, dass man so das Nest dieser Insekten, dieser Rieseninsekten betritt. Und da war das alles noch ein bisschen anders. Das war einfach so ein schmaler Pfad und die sind auch von oben und von unten gekommen und man hat die halt dann weggeschossen. Und dann musste man quasi über diesen schmalen Pfad ans andere Ende und da zwei Verankerungen von einem Burgtor aus der Wand schießen, damit sich das öffnet und man kann weiter. Und hier in dem Bereich haben sie es quasi für mich zumindest gefühlt so ein bisschen als Anspielung daran so gemacht, dass es zwei so Gewichte gibt, links und rechts, die man abschießen muss. Und dann geht eben auch dieses große, schwere Burgtor auf und man kann weitergehen. Fand ich nochmal ganz schön. Und ich glaube, ich habe es eh schon mal gesagt, auch an der Stelle wieder kann man, wenn man will, auch in diese Lautsprecheranlage von Salazar schießen. Und dann hört man wieder, wie er so ein bisschen schmerzverzerrt schreit und dann hört er auf zu reden. Man kann seinen Dialog unterbrechen, genauso wie es im Original in der Cutscene passiert. Das ist schon alles natürlich sehr schön für Originalfans so hingebastelt.
Ich habe es heute auch versucht. Ich habe diesen Lautsprecher nicht gefunden. Irgendwie war der für mich nicht klar ersichtlich.
Der ist in der Mitte von diesem Platz, wo man da so ein bisschen noch looten kann. Da ist, glaube ich, irgend so eine Statue oder irgend so eine Apparatur und da oben ist so eine kupferfarbene Röhre oder so. Da kann man reinschießen.
Okay, gut. Next time.
Ja, genau. Ja, und dann betritt man ein ziemlich cooles und ziemlich krasses Areal, in dem ich öfter gestorben bin. Das war für mich auf Profi echt schwer und echt gemein, aber immer noch eine Passage, die ich wirklich sehr gerne mag. Man muss hier nämlich jetzt gemeinerweise gegen zwei von diesen blinden Wolverine-Monstern kämpfen. Einer davon ist schwer gepanzert, den kann man wirklich nur hinten an seiner Rückseite verletzen. Und während man gegen die beiden kämpft, springen immer wieder normale Gegner von so Anhöhen in die Arena. Und meine Güte, war das ein krasser Kampf auf Profi, muss ich sagen. Da habe ich schon ganz schön rudern müssen, um da durchzukommen.
Kann es sein, dass auf Profis auch weniger Glocken gibt?
Zwei Stück gibt es, eine gibt es, glaube ich, nur.
Okay, weil ich dachte mir nämlich auch, das war viel schwerer und ich habe die Glocken nicht entdeckt. Und jetzt auf meinem Standard-Playthrough aktuell waren auf einmal vier in dem Raum und ich dachte mir nur, wie kann ich denn die alle übersehen haben? Die sind doch so offensichtlich überall. Aber da gibt es ganz viele Glocken, dann ist das natürlich alles nur noch halb so wild. Und auch wenn du es ein bisschen austarieren kannst, dann diese Wolverine-Gegner verhauen halt alles, was da im Raum ist und halt auch ihre Verbündeten. Und dann stellst du dich einfach ein bisschen in den Weg und dann verkloppen die sich gegenseitig eigentlich.
Ja, das ist ganz praktisch. Das habe ich bei meinem ersten Playthrough noch nicht so ganz kontrollieren können, aber wenn man das mal ein bisschen drauf hat, ist das halt total lustig. Weil du musst im Grunde nur, wenn du einen Schuss abgibst, gucken, dass zwischen dem Wolverine-Gegner und dir irgendein normaler Gegner steht. Weil der sprintet dann auf die Geräuschquelle, also deinen Schuss, wo du den abgegeben hast, zu. Aber sobald er merkt, da ist was in seinem Weg, wird das klein gehackt. Ganz egal, was es ist. Und dann ist er auch erstmal glücklich, genau, und kommt nicht mehr näher zu dir. Und so kann man die wunderbar manipulieren, dass die für dich aufräumen. Aber das hatte ich in meinem ersten Playthrough noch nicht so drauf, dass ich die so manipuliere. Ich hätte mir in dem Moment echt gewünscht, dass ich die Armbrust ein bisschen hochgelevelt und vor allem auch dabei gehabt hätte, weil die ist ja lautlos, die würde einem da sehr helfen. Man könnte auch überall Sprengfallen setzen und so, das wäre schon gut. Und so habe ich mich eben mit der einen Glocke so ein bisschen, habe ich mir beholfen, die war schon ganz nützlich, weil die eben in die Irre führt. Und mit Granaten, weil die ja eben immer auf Geräuschquellen gehen, gehen die bei Schüssen in der Regel auf dich. wenn nicht ein Gegner im Weg steht, bei Granaten aber auf dem Punkt der Explosion. Und so kann man die auch sehr gut manipulieren und die vor allem auch angreifen, ohne dass die wissen, woher der Angriff kommt. Das hat es ein bisschen leichter gemacht. Aber zweimal bin ich da tatsächlich gestorben, bevor ich es dann geschafft habe. Und meine Strategie war wirklich, dass ich dann mit Hilfe der beiden, aber auch mit Messer vor allem, die Standardgegner alle wegkille erstmal. Und dann habe ich den Ungepanzerten gekillt und am Schluss war nur noch der Gepanzerte übrig und mit sehr viel Schleichen und sehr viel vorsichtigen Vorgehen habe ich dann den auch noch geschafft. Aber ja, beim ersten Playthrough auf Profi war das eine wirklich schwere Stelle, aber auch eine super coole Stelle, die ich bis heute echt gerne mag. Ist schon ein sehr erinnerungswürdiger Raum. Und eben total lustig, wenn man weiß, wie man die beiden manipulieren kann.
Das stimmt. Von gemeiner Weise gibt es ja da auch Bolzen und Sprengkapseln oder die Dinger, die man an die Bolzen noch mit anschrauben kann, damit man diese Armbrust-Sprengfallen kriegt.
Das Spiel und sagt du, einem sogar, mein Gott, du genau, Trottel, warum hast du die Armbrust nicht dabei?
Genau. Genau das. Ja, aber wie gesagt, ich bin auch kein Armbrustspieler. Ich mag das Ding nicht, das ist mir zu langsam und deswegen habe ich das auch nie dabei.
Ja, genau. Ich bin auch leider kein Fan von der Armbrust in dem Spiel. Die hat mir ein paar Passagen, wie zum Beispiel der Hütte, dann doch ganz schön den Hintern gerettet, weil die Minen, die man damit platzieren kann, sind manchmal schon nützlich. Aber ich mag sie halt einfach auch irgendwie nicht. Ich glaube, wenn man sehr stealthy spielen will, ist das vielleicht cooler, aber ich mag ja eh die Action eigentlich eher mehr. Ja.
Und ich habe auch das Gefühl, dass die so viel Platz im Inventar verbraucht. Das ist schon ein bisschen unverschämt. Am Anfang vor allem ist irgendwie ein Viertel von deinem Inventar nur wegen dem einen Teil weg und das ist ein bisschen too much.
Ja, gerade am Anfang, da ist ja das Inventar noch sehr klein und dann hast du sowieso natürlich immer Pistole und Schrotflinte dabei, ist eh klar. Und dann noch die Armbrust und dann ist echt nicht mehr viel Platz. Die nervt einfach auch, weil die ist halt wirklich auch eine Waffe, die man nur in sehr speziellen Momenten wirklich effektiv einsetzen kann. Deswegen ist die bei mir immer früh in der Box gelandet und ich habe sie auch nie ausgepackt. Ich habe oft drüber nachgedacht, ob ich mal einen Armbrustrun machen will, nur so zum Spaß, um die Waffe mal kennenzulernen. Vielleicht ist sie ja doch cool. Aber die reizt mich nicht wirklich, leider.
Naja, verstehe ich sehr gut.
In dem Raum habe ich sehr drunter gelitten, dass ich die nicht dabei hatte, dass ich die so vernachlässigt hatte.
Stimmt. Tja. Genau, dann sind wir fertig. Da gibt's nochmal so ein kleines Rätsel, wo man zwei Einhörner mit ihren Hörnern wieder besticken muss. Mhm. Ist dir auf die Wolverine-Gegner, die haben die ja dabei, die haben die ja irgendwie in der Tasche, aber die haben die nicht irgendwie außen als Dekoration drauf oder so, gell? Das ist tatsächlich in deren Inventar.
Ja, als deren Loot einfach. Genau.
Relativ simpel. Du steckst die Dinger da drauf und dann geht die nächste Tür auf und damit wird auch die nächste Cutscene getriggert.
Ashley!
Leon, stop! No! Don't come any closer!
Are you hurt?
Watch out!
Please, do continue.
Genau, dann betritt man wirklich den Thronsaal, wo Salazar schon auf uns wartet. Ashley wird gerade gefangen gehalten und ist Teil von irgendeinem weirden Ritual. Ihr wird dann diese seltsame, mysteriöse, schwarze Flüssigkeit eingeflößt und als Leon einschreiten will, kommt eben der Verdugo, der in einem roten Mantel gehüllte Bodyguard von Salazar und packt Leon. Und nach einem kurzen Monolog, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was er, der redet zu viel, ich habe keine Ahnung, immer das Gleiche, bla bla, wird der Verdugo Leon dann in so ein Loch in der Mitte vom Raum, das anscheinend mal ein Brunnen war, so wirkt zumindest. Und Leon kann sich dann kurz bevor er unten aufschlägt, an so einer Kette festhalten, die in der Mitte noch runterhängt und so seinen Fall ein bisschen abbremsen. Und dann sind wir erstmal wieder in der Dunkelheit, in der Leon wieder seine Taschenlampe mal wieder zückt, um damit wir was sehen können.
Genau, so da unten angekommen sieht man, dass da dann auch diverse andere schon runtergeworfen sind. Also ganz viele, Salazar ist da sehr spendabel mit den Leuten, die er da runterschmeißt. Das sieht nämlich alles nicht aus, als wären das irgendwelche für ihn Gegner, sondern irgendwie alles seine Handlanger, die da unten liegen. In diversen Staaten der Verwesung?
Heißt Stadien oder so, ja.
Ah, Stadien, genau.
Ich habe mir auch gedacht, ob das vielleicht so ein bisschen so Widersacher waren, die sich gewehrt haben gegen die Umwandlung oder irgendwie sowas, weil ich fand es auch komisch, dass die alle so Kutten tragen. Vielleicht waren das ja auch Menschen, die in irgendeiner Form Teil seiner Experimente waren. Vielleicht ist er auch einfach nur ein kleiner Sadist und wirft gerne Leute in seine Stachelgrube. Man weiß es nicht, aber ja, es ist prall gefüllt mit mit Holzspießen, Holzpfählen und aufgespießten Mönchen überall.
Genau, und es ist riesengroß. Denke mir, warum nutzt man das nicht für irgendwas anderes außer das? Aber Platz ist in Resident Evil eh so ein Thema.
Ja, das Schloss ist grundsätzlich schon verdammt gewaltig. Und zwar jeder einzelne Raum im Grunde auch. Ja. Ist halt auch so ein bisschen, in den Third-Person-Videospielen müssen ja Räume ein bisschen größer sein, damit man sich gut bewegen kann und so. Und das führt halt dazu, dass wirklich alles an diesem Schloss riesenpompös ist. Selbst die Fallgrube und der Kerker sind sehr, sehr geräumig.
Ja, genau. Und dann kann man einen Gegner, glaube ich, oder eines von diesen den Opfern da unten mal sich mal ein bisschen genauer angucken. Der hat auch eine weiße Kutte an. Und dann zwickt man sich oder quetscht sich zwischen den Stäben oder zwischen diesen Stacheln ein bisschen durch. Auch nochmal an dem aufgespießten Gegner und ist dann ein bisschen in so einem klein bisschen größeren Bereich.
Da kommt dann noch so der obligatorische Jumpscare, wo die Leiche, wenn Leon vorbeikriegt, so kurz ein bisschen nach vorne knickt. Es darf natürlich genau. Nicht fehlen an der Stelle.
Und genau, dann geht's so weiter. Und dieses Mal, wenn man ein bisschen weiterläuft, sieht man das erste Mal einen die Gegner, die wir vorher auch schon gesehen haben im Ballsaal,
die nur Insekten, in der Freunde.
Genau, in der klassischen Version, und zwar, dass sie komplett unsichtbar sind, nur grüne leuchtende Augen haben, was ich eine ganz sehr, sehr nette Anspielung fand.
Genau, stimmt. Ich habe das vorher schon nur noch auf dem DLC verortet, aber das kommt an der Stelle schon vor. Das habe ich auch so ein bisschen verstanden als so eine Referenz auch an die Kanalisation, die es ja im Original Resident Evil gab. Im Original, weil die war die sehr viel früher verortet und kam schon sehr überraschend. Plötzlich geht man in die Kanalisation und dann sind da unsichtbare Insekten. Ich finde, hier haben die das sehr schön integriert, weil es macht schon sehr viel Sinn, dass man dann unten in dieser Grube ist und da steht knöchelhoch dieses komische schwarze Wasser, überall Leichen und da in der Dunkelheit sind dann diese unsichtbaren Kreaturen, die wirklich schwer zu sehen sind. Man muss schon sehr vorsichtig durch das Wasser gehen, wenn man nicht nach dem vierten Mal durchspielen schon auswendig weiß, wann, wo, was kommt. Aber beim ersten Mal hat man nicht viel Zeit zum Reagieren, weil die wirklich erst relativ kurz, bevor sie bei dir sind, zu leuchten anfangen und aus dem Wasser kommen. Und man hat da wirklich ein relativ kleines Zeitfenster, um die abzuwehren. Dafür sind die dann auch relativ instant tot, wenn man auf die schießt. Man muss sie halt quasi nur erwischen, bevor sie dich berührt haben. Ist schon auch eine sehr unheimliche Stelle, wenn auch sehr kurz.
Das stimmt, ja. Und meine Red 9 war noch nicht komplett aufgebessert. Und da musst du dann tatsächlich 2 bis 3 Mal treffen, dass das was wird. Und es ist schon ein bisschen anstrengend gewesen, die dann tatsächlich auch rechtzeitig niederzuschießen. Sie tauchen leider nicht auf. Du schießt auf sie und dann laufen sie weg. Und dann siehst du nur einen ganz leichten, im Wasser so eine ganz leichte Bewegung, aber auch nicht so wirklich. Und wenn du dann nochmal in die Richtung von der Bewegung schießt, erwischst du sie das zweite Mal. Mhm. Das ist schon sehr cool gemacht auch, dass die dann nach dem ersten Treffer, wenn du eine schwache Waffe hast in dem Fall, dass die dann nochmal weg können und aber auch nicht viel Wasser aufwirbeln oder auch nichts. Du erkennst wirklich nicht auf den ersten Blick, dass sie sich da bewegen, sondern es ist auch eher was, du musst dich erstmal hintrainieren, dass du weißt, okay, ja, ach, jetzt sind wir an der Stelle.
Ich hatte da schon beim ersten Playthrough die Red 9 ausgerüstet, damit ich eben nicht so genau zielen muss. Und da hat man den Vorteil, dass die selbst, wenn die überleben, zurückgeworfen werden und dann liegen die im Wasser und strampeln so ein bisschen und dann kann man relativ easy nochmal draufschießen. Da sind die ein bisschen leichter kaputt zu machen. Aber ja, es ist schon gar nicht ohne. Die haben mich auch ein paar Mal erwischt, weil es einfach wirklich sehr schnell geht, dass die dich erwischen.
Und das stimmt.
Es gibt ja auch noch so eine Abzweigung plötzlich. Ich bin da erst, weil ich komplett doof bin, einmal im Kreis gelaufen, weil ich nicht mehr wusste, wo es jetzt lang geht. Es ist auch alles sehr dunkel. Das ist wirklich so ein kleines Labyrinth durch so Stachelfallen durch im Grunde. Und überall lauern diese Dinger im Wasser. Ist schon eine, wie du sagst, stressige Passage, die, glaube ich, vielleicht auch deswegen relativ kurz gehalten ist, damit es nicht zu intensiv wird für den
das stimmt,
Casual-Horror-Spieler da draußen.
Ja, man läuft auch die ganze Zeit auf so eine Laterne zu. Sieht eigentlich von Weitem erstmal aus, als wäre das irgendwie Tageslicht, das da unten ankommt. Zumindest für mich war es am Anfang so, dass ich dachte, das ist irgendwie eine Kanal oder so, wo Sonnenlicht reinkommt. Und als wenn man es dann erreicht, merkt man, dass das einfach nur eine Laterne ist, die halt von Weitem so sehr nach Sonne aussah. Die ist sehr, sehr hell, wenn du da in diesem Dunkeln bist. Und wenn du an dieser Laterne bist, geht es dann so eine kleine Treppe nach oben und am Ende von diesem Gang ist erstmal eine Leiche, die eine Krone in der Hand hat. Wenn du die ja mit den richtigen Steinen bestückst, ja, das Wertvollste ist, was du in dem Spiel verkaufen kannst. Ich glaube, mit fast 100.000 kriegst du dafür.
Mhm. Irgendwie sowas, und ja.
Genauso random, einfach eine Krone da in der Ecke und ein kleiner Spalt in der Wand, wo du halt eine Aktion auslösen kannst. Ja, fand ich auch sehr nett. Habe erstmal eine Granate reingeworfen, bevor ich gemerkt habe, dass ich das auch einfach so aufreißen kann.
Ah, mit der Wand, die man aufbrechen muss, ja. Ich fand das auch, man findet ja auch noch eine Notiz, wo so ein Gefangener schreibt, dass die jetzt irgendwie hier schon seit Tagen ohne Wasser und ohne Essen sind und die wissen nicht, was sie tun sollen. Und manche haben diese schwarze Flüssigkeit getrunken, obwohl er es nicht für eine gute Idee hält. Und dann an den späteren Tagen des Tagebuchs wird beschrieben, wie die durchgedreht sind und aufeinander losgegangen sind wegen der schwarzen Flüssigkeit. Und da kriegt man noch mal so ein bisschen Backstory mit, wie Salazar eben auch seine Gefangenen behandelt. Und das mit der Krone ist echt ganz interessant. Ich habe mich auch gefragt, wie die da unten gelandet ist. Und später erfahren wir ja aus Tagebüchern, und es wird auch im Spiel noch öfter häufig angedeutet, dass Salazar seinen eigenen Vater umgebracht hat. Und möglicherweise hat er ihn ja quasi als ein seiner Versuchskaninchen unten in den Keller gesperrt. Und daher kommt noch seine Krone mit da rein. Vielleicht auch einer der wenigen, die den Sturz in den Brunnen einfach überlebt haben. Man weiß es nicht. Aber ja, genau. Und dann nach dieser quasi zwischengeschobenen Passage im Vergleich zum Original, kommt man dann, wie es im Original auch nach dieser Fallgrube ist, in so einem Bereich, der sehr stark nach Kanalisation aussieht. Und sehr stark auch nach, weiß ich nicht, so Versorgungskeller, so ein bisschen, ganz viel Apparaturen, ganz viel Kabel, die da entlang laufen und röhren. Und da treffen wir noch mal kurz, bevor es losgeht, ne, wenn man das Original kennt, kann man schon erahnen, was jetzt gleich kommt, trifft man vorher noch mal netterweise den Händler und kann sich da noch mal ein bisschen upgraden. Und da ich schon wusste, was mich erwartet, habe ich noch mal die ganzen Edelsteine von den Insekten verkauft und habe mir dafür noch mal ein Magnum-Upgrade gekauft. Die Broken Butterfly war dann, glaube ich, schon auf 4 oder 5 hochgegradet, also schon ziemlich maximal Power schon fast. Ja, genau. Hab mir, wie wir dann gleich hören werden, gar nicht so viel geholfen, wie ich gehofft habe, aber gut.
Ja, es ist eine sehr, die einzige Stelle im Schloss, wo ich jedes Mal wieder überlegen muss, war das jetzt im Schloss oder war das schon auf der Insel? Ich finde, die passt überhaupt nicht an diese Ecke, weil das einfach alles so technisch ist. Meine, wenn sie das ein bisschen klassischer mittelalterliche Kanalisation oder Verlies gehalten hätten, ja, das glaube ich, wäre es ein bisschen passender gewesen für die Area, aber es bricht das Ganze so ein bisschen auf und zeigt auch noch ein bisschen, wo es jetzt dann danach hingeht, dann im nächsten Kapitel. Aber ja, diese Stelle hat auch den, wenn man diese ganzen mechanischen kleinen Salazars sucht, du weißt, die man ja irgendwie kaputt schießen muss.
Diese kleinen Aufzieh-Salazars, ja.
Genau, das ist der mieseste von allen. Der ist so gut versteckt und so fies da irgendwie gegenüber vom Händler in so einer Kanne, in so einem Kanalisationsschacht. Ich habe den nicht gefunden.
Ich habe tatsächlich auch immer noch nicht alle Salazars. Wir haben ja vor der Aufnahme privat kurz über Achievements und so geredet. Und eine der Sachen, die mir noch fehlt, ist, dass ich alle diese kleinen Salazars gefunden habe. Ich müsste da einfach mal mit einem Guide nochmal durchgehen. Ich glaube, man kriegt da das Endlosmesser als Belohnung, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, ne? Ja. Das habe ich noch gar nicht, genau. Das ist eines der wenigen Bonusinhalte, die mir noch fehlen. Das und die Polizeiuniform von Leon eben. Aber ja, hatte ich noch nicht die Muse. Vielleicht mache ich es ja nochmal irgendwann. Aber ja, das sind ein paar gemein versteckt.
Das Messer ist cool.
Ja, glaube ich.
Ja.
Glaube ich.
Genau, ich habe mir die Red 9, glaube ich, da voll aufgebessert. Auch mit dem Bonus Verbesserung, dass du dann anderthalbfachen Schaden hast nochmal.
Ja, ist schon gut.
Ja, ich glaube, die Broken Butterfly wäre sinnvoller gewesen, auch zu bessern. nächstes Mal. Ja. Genau, läuft man ein bisschen weiter und kommt an einen Aufzug, den man noch nicht aktivieren kann, leider.
Genau. Ich habe ja auch schon ein bisschen das Gefühl, weil wie du schon sagst, die Stelle ist ein bisschen unpassend, weil man von diesem mittelalterlichen Szenario plötzlich in sowas Technologisches kommt. Es ist wirklich wie so ein Hausmeisterkeller, so ein bisschen wirkt. Und im Remake haben die dem jetzt sogar noch mal so ein bisschen so einen Labor-Charme gegeben, finde ich. Man findet so Leichen, die an irgendwelchen Apparaturen hängen, so Experimente anscheinend und so Forschungsunterlagen. Wir finden auch noch mal einen Brief von diesem Uriate, von Tagebucheintrag, der ja schon diese Insektenhybriden erschaffen hat. Und in dem Brief beschreibt er nun, wie er das Gelernte auch an sich selbst anwenden will, weil er möchte quasi seine menschliche Hülle hinter sich lassen und zu was Gottgleichem werden und so weiter und so fort, damit er seinem Meister Salazar noch besser dienen kann. Und da schreibt er eben auch, daher hat auch der Verdugo seinen Namen, den ich ja auch immer benutze, dass er zum Verdugo werden will für seinen Meister. Und das ist das spanische Wort, glaube ich, für, weiß ich nicht mehr, Verfolger oder Rächer oder irgendwie sowas. Genau, und so bezeichnet er sich quasi vor seiner Umwandlung selbst. Und ich denke mal, das soll so ein bisschen andeuten, dass wir es hier mit seinem Labor zu tun haben, wo er diese ganzen schrecklichen Experimente an sich und der Haushälterin und ihm selbst durchgeführt hat, von denen wir im Schlossbereich immer wieder lesen können. Und so macht das, glaube ich, auch ein bisschen mehr Sinn. Ne, da ist der Ort so ein bisschen besser auch in die Story integriert, dass das nicht ganz so aus dem Nichts kommt, sondern dass hier eben dieser Wissenschaftler sich eingenistet hat, um da seine Experimente durchzuführen.
Ja, stimmt, in dem Zusammenhang.
Ja,
ist das auf alle Fälle passender, ja.
Im Endeffekt müssen wir dann quasi da unten erstmal den Strom wiederherstellen, damit wir den Aufzug überhaupt rufen können. Und dann muss man so einen schlauchartigen Kanalisationsgang entlang gehen, erstmal ziemlich lange mit ziemlich viel Seitenräumen so ein bisschen, bis man dann im Endraum ankommt, wo eben der Generator drauf wartet, wieder aktiviert zu werden. Und natürlich kommt dann wie im Original eben der Verfolger, der Verdugo, und stellt sich einem in den Weg und macht einem den Rückweg zum Aufzug so schwer wie möglich. Und ich fand schon im Original, die haben den vom Design her nur wenig abgeändert. Der sieht einfach voll aus wie so ein Xenomorph aus Alien, nur mit dem Kopf von einem Predator. Das ist im Grunde das Design für dieses Viech.
Das trifft es ziemlich genau. Das eine Sache, die sie geändert haben, ist, dass du nicht mehr diese CO2-Duschen, ist das CO2?
Diese Einfrier. Eisdinger, ja.
Genau, diese Eisduschen, dass das inzwischen Duschen sind. Und im Original waren das ja so Kanister, die an der Wand standen, die genau. Du da wegkicken konntest.
Was den Vorteil hat, dass die sich jetzt wieder nach einer gewissen Zeit resetten und man darf die öfter benutzen. Im Original hattest du ja wirklich in der ganzen Map nur 4, 5 so Punkte, die du einmalig nutzen konntest. Jetzt kannst du den immer wieder in dieselben Fallen locken, wenn du willst. Ja.
Genau, aber ich glaube, 2-mal ist das maximal. Zumindest bei der, wo du so schön im Kreis außen rumlaufen kannst.
Ach so, kann sein.
In diesem Versorgungsraum. Genau, ich habe die anderen nicht ausprobiert, nur bei dem stand ich heute, wollte dann noch ein drittes Mal den da reinlaufen lassen, hat es nicht mehr funktioniert. Genau, aber ich mag diese, dass man wieder so ein bisschen die Quicktime-Events hat mit dem Ganzen, weil ich muss sagen, ja, viele haben gekotzt im Original, aber ich muss sagen, ich fand die Stellen eigentlich immer recht spannend mit den Quicktime-Events, auch wenn man da trotzdem regelmäßig verkackt hat, aber es hat auch irgendwie Spaß gemacht. Genau, und hier hat man es ja wieder, dass man diese Ausweichen, so random Ausweichen mit C oder mit, auf der Tastatur ist es C, ich weiß nicht, was es im Controller ist.
Ich weiß es auch nicht mehr auswendig, aber ja. Im Grunde haben die den Kampf sehr originalgetreu gehalten. Den haben die vielleicht am wenigsten abgeändert von allen Bosskämpfen, weil es gibt genau diese Passagen, wo er sich dir wirklich in seiner ganzen Form präsentiert, diese 2 Meter große, dünne Figur mit den Klauen und dem Messer am Schwanz, so ein bisschen, den man dann eben in diese Kälteduschen locken kann, dass er kurz einfriert, dass man ihm Bonusschaden machen kann, den man aber auch so mit den Waffen ein bisschen aufhalten und beschädigen kann. Der verschwindet dann aber nach ein paar Schüssen immer wieder und dann krabbelt er über dir in der Decke rum und sticht mit seinem Schwanz nach unten. Und es gibt immer wieder diese Ausweichpassagen. Der ist sehr relativ originalgetreu und wie schon im Original auch relativ schwer. Auf Profi kann ich schon mal sagen, habe ich den tatsächlich nicht besiegen können in meinem ersten Playthrough. Ich habe es echt versucht. Ich habe alles, was ich hatte, inklusive einiger Magnum-Schuss, in den reingeballert, auch immer oder hauptsächlich, wenn er tiefgefroren war, weil ich mir dachte, vielleicht mache ich da mehr Schaden. Bin mir bis heute nicht sicher, ob das wirklich stimmt, aber trotzdem vorsichtshalber, im Original war es halt so. Und der ist einfach nicht gestorben. Ich hatte keine Chance. Und bei meinem ersten Versuch habe ich den immer wieder durch diese Eisduschen gelockt, immer wieder alles reingeschossen, habe alles gelootet, habe alles, was ich hatte, in den Rhein gepulvert und es hatte keinen Sinn. Ich habe es nicht geschafft. Der Aufzug war schon lange da. Ich habe trotzdem noch weiter auf den eingeballert, aber der ist einfach nicht gestorben, bis er mich dann letztendlich getötet hat. Und bei meinem zweiten Versuch war es dann tatsächlich so, dass ich mich damit abgefunden habe, auch wenn er bestimmt wieder einen guten Schatz hat, genauso wie es im Original war, werde ich ihn nicht besiegen können, leider. Ich habe nicht genug dabei einfach und habe ihn dann wirklich hauptsächlich gemieden und aufgehalten und habe einfach gewartet, bis der Aufzug kommt und bin dann geflohen. Leider. Das war nach dem Schatz, den ich in der Esle-Passage nicht looten konnte, der zweite Schatz, von dem ich wusste, den ich nicht bekommen habe. Und das war wieder ein bisschen frustrierend. Aber gleichzeitig war es auch ein echt cooler, zermürbender Kampf. Gerade beim ersten Mal, wo ich gestorben bin, beim zweiten Mal war es dann eher so ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel. Finde ich schade irgendwie, aber so war es halt. War auch irgendwie cool, dass der, na, da hat halt so seine eigene Geschichte geschrieben in meinem ersten Playthrough, mit der ich nicht geplant habe, wie Leon vor dem unsterblichen Monster aus dem Keller fliehen musste.
Ja, ich habe den heute ja besiegt und der droppt ein Monokel von dem Verdugo, also von der Urform, würde ich sagen, von ihm.
Der Uriate.
Und, genau, und im Prinzip ja, war es das. Ich habe es noch nicht verkauft, kann dir nicht sagen, wie viel es bringt, aber es ist jetzt nicht der Burner.
Also, nee, ich weiß. Ich habe es ja in zukünftigen, beim zweiten, beim New Game Plus auf Profi, habe ich ihn dann mit meiner voll aufgegradeten Broken Butterfly einfach weggebombt. Ganz ohne Eisduschen und sowas. Der wurde einfach niedergegannt. Wenn man so ein bisschen lernt, wie man mit dem umgeht und vor allem auch das Kontern mit dem Messer und sowas kann, dann ist der auch sehr viel leichter, weil du kannst jeden Angriff von dem mit dem Messer blocken und wenn du ihn im Kopf triffst, kannst du ihn auch staggern, na, dann bleibt er kurz stehen und macht dann auch immer wieder so Teaser-Bewegungen in deine Richtung, wo er so, na komm her, wenn du dich traust, macht. Und damit kann man ihn ziemlich gut quasi wirklich auch fernhalten und dann geht das eigentlich schon. Aber bei meinem ersten Playthrough war ich halt da noch nicht so geübt drin. Deswegen war es für mich sehr viel schwerer. Ich weiß auch nicht, was der Monokel wert ist. Ich fand den lore-technisch noch mal so ein bisschen nett, weil man weiß ja, dass es zwei von diesen Dienern für Salazar gibt. Einmal die ehemalige Haushälterin und einmal den ehemaligen Forscher. Und durch den Monokel wird so ein bisschen angedeutet, dass es sich hier quasi wirklich um den Uriate handelt. Na, man kann ihn sich vorstellen, wie er mit seinem Monokel in seinem Labor sitzt. So ein alter Wissenschaftler. Während die zweite Bodyguard-Monster-Kreatur, die Pesenta, die ja im Ada Wong DLC dann erst ihren Auftritt hat. Was droppt die gleich nochmal? Die droppt irgendwas, was einen deutlichen Hinweis auf eine Haushälterin so ganz klischeehaft gibt, aber ich weiß es nicht mehr. Kann mich nicht mehr genau erinnern. Kommen wir vielleicht noch dazu, wenn wir über den DLC reden oder so, aber genau.
Ja, ein verzierter Staubwedel.
Ja, irgendwie sowas, genau. Oder ein Bügeleisen oder so. Smaragd besetztes Bügeleisen. Ja, keine Ahnung.
Das war so gut. Genau, ja, dann ist jedenfalls der Aufzug da. Und dann
fährt mal los.
Fahren wir mit dem Aufzug in die nächste Cutscene.
Genau. Leon hat dann nochmal so einen kurzen Anfall, wie schon öfter. Er ist ja immer noch infiziert mit einem Plugger und hat eine Vision von Sadler, der offensichtlich nicht mit ihm redet, aber er redet quasi darüber, dass Ashley jetzt zu ihrem Kult gehört und so weiter und so fort und gibt quasi irgendjemanden den Auftrag, dass Leon jetzt zu Ende gebracht werden soll, so ungefähr. Und dann guckt die Person, aus dessen Augen man das Ganze betrachtet, nach unten auf das Messer, das die Figur in der Hand hält und man sieht schon, dass es sich hier um Krauser natürlich handelt. Ich habe nie so ganz verstanden, warum Leon Halluzinationen aus der Sicht von Krauser hat. Ich weiß nicht, vielleicht Weißt du, die beiden Theorien, die ich habe, ist, entweder hat sich niemand so wirklich Gedanken drüber gemacht und die fanden das cool, oder aber zwischen Leon und Krauser soll so ein besonderer Bund dargestellt werden, weil die ja gemeinsame Kriegsbuddies waren und so, keine Ahnung. Aber scheinbar sieht Leon irgendwie das, was Krauser öfter mal sieht, weil beide Plugger in sich haben und da irgendwie verbunden sind. Und somit weiß Leon im Grunde auch schon, dass Krauser irgendwie hier mit dabei ist. Aber das wird in dem Moment erst noch gar nicht so richtig kommentiert. Er erholt sich dann wieder, wir fahren mit dem Aufzug weiter hoch, der geht auf und oben am oberen Ende wartet Louis auf uns, der das Heilmittel in der Hand hat, das er uns schon nach der Hüttensequenz zum ersten Mal angeteased hat. Und er grinst dann und sagt sowas wie, hey, ich mach dir einen guten Preis. Und damit endet dann Kapitel 10.
Ja. Wie immer mit einer Cutscene.
Genau. Ja, wie gesagt, ein ziemlich interessantes Kapitel, finde ich, weil eben wirklich so viel Content optional ist. Wenn man wirklich nur das macht, was man machen muss, dann kämpft man gegen das Insektennest im Thronsaal, geht dann in die Kanalisation und nach der kurzen Gruselpassage kämpft man gegen Verdugo und Ende. Also wenn man es wirklich knallhart durchziehen will, ist das so ein typisches 5-Minuten-Kapitel, wenn man sich beeilt. Wenn auch die Bewaffnung stark genug ist für den Boss am Ende. Aber man kann auch gerne über eine Stunde und länger drin verbringen, wenn man will und wenn man sich die Zeit nimmt und wenn man wirklich ausführlich looten will. Mag ich eigentlich ganz gerne das Kapitel. Vor allem, weil ich auch den Boss halt einfach cool finde.
Ja, hat mir auch echt Spaß gemacht. Und ich weiß ja jede Andeutung zum Original sehr zu schätzen und Das ist ein sehr originalgetreues Kapitel.
Na schön, Leute. Dann würde ich sagen, Laurin, vielen Dank, dass du mit mir heute über Kapitel 10 geredet hast. War mir eine Freude.
Mir auch. Vielen Dank auch.
Und vielen Dank an euch alle da draußen, die das jetzt gehört haben. Denn wenn ihr das hört, dann heißt das, dass ihr den Podcast auf Steady unterstützt. Vielen Dank dafür. Ziemlich großartig von euch. Vielen Dank fürs Dabeisein und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.